Podcast.
Ja, Frau Oller, vielen Dank für diese freundlichen einführenden Worte, meine Damen und Herren. Ich werde Ihnen heute im Rahmen des Brain Café ein bisschen über Stammzellforschung berichten und Ihnen zunächst eine Einführung in allgemeine Grundlagen und Begriffsbildungen geben. Dann werden Sie sehen, welche Möglichkeiten und Ansätze aktuell diskutiert werden und welche ethischen Probleme diese Ansätze aufwerfen. Und ich werde auch versuchen darzustellen, welche Beziehungen sich aus diesen Arbeiten für die Neurowissenschaften ergeben. Denn auch für uns als Neurowissenschaftler ist es interessant, sich mit dem Stammzellfeld zu beschäftigen. Und Sie werden erkennen, dass möglicherweise generell auch in Anbetracht der Zunahme neurowissenschaftlich erforschbarer und neurologisch begründbarer Erkrankungen diese Untersuchungen und Daten insgesamt für die Gesellschaft auch von Interesse sind. Die Stammzellforschung selber hat einen erstaunlichen Aufschwung genommen. Ein Weg, wie man so etwas messen kann, ist, indem man die Zahl der Veröffentlichungen aus einem Forschungsgebiet betrachtet. Und ich habe hier mal anhand öffentlich zugänglicher Datenbanken mit dem Suchbegriff Stammzellen nach Veröffentlichungen gefahndet. Und Sie sehen, dass in den 80er Jahren gerade einmal 100 Arbeiten jährlich weltweit veröffentlicht worden sind zum Thema. Und diese Aktivität war mehr oder weniger konstant bis in die 90er Jahre hinein. Man hat also zum Thema Stammzellen etwa 100 Arbeiten im Jahr global. Und von 1990 nach 1995 hat die Zahl der Veröffentlichungen sich verzwanzigfacht. Da ist also ein erheblicher Zuwachs entstanden. Wir sehen hier 2000 Publikationen 1995, dann Verdopplung bis zum Jahr 2000 auf 4000 Veröffentlichungen. Im Bereich bis 2005 haben wir noch einmal eine Verdopplung gehabt, sind schon bei 9.000 oder knapp 10.000 Arbeiten und 2009 bei 20.000 weltweit zum Thema Stammzellbiologie. Und die Zahl der Veröffentlichungen wächst weiter. Und wir haben, wenn man es insgesamt nimmt, aktuell vielleicht eine 250.000 Veröffentlichungen. Das sind, wenn man 2012 hinzunimmt, dann die neuesten Zahlen. Daran können Sie erkennen, dass dieses Forschungsfeld einen exponentiellen Aufschwung genommen hat und in immer mehr Labors, an immer mehr Standorten verfolgt wird. Es handelt sich also nicht mehr um eine isolierte, rein grundlagenforschungsorientierte Aktivität, sondern um eine global sehr stark anwachsende Forschungsaktivität. Und in Klammern habe ich hier die Arbeiten aufgeführt, die Zahlen von Veröffentlichungen, die unter Beteiligung deutscher Laboratorien entstanden sind. Und Sie können sehen, dass die Zahl hier, also der Anteil, ungefähr konstant bei 10% der weltweit produzierten Literatur liegt. Also auch in Deutschland ist die Stammzellforschung ein sehr aktives und wichtiges Gebiet geworden. Kommen wir nun zu den grundsätzlichen Definitionen des Stammzellfeldes und den Absichten. Man kann sagen, dass der menschliche Körper insgesamt auf plus minus etwa 200 verschiedenen Zellarten besteht. Und wir wissen, dass all diese Zellen aus der befruchteten Eizelle hervorgehen. Das ist also ein hochinteressanter, auch wissenschaftlich und von der Grundlagenforschung her hochinteressanter Prozess, wie diese zelluläre Verschiedenheit aus der befruchteten Eizelle entsteht. Die befruchtete Eizelle gilt demzufolge auch als, wie man sagt, totipotent. Das heißt, sie kann alle Zellarten des Körpers generieren, während andere Zellarten diese Fähigkeit in dem Umfang nicht mehr haben. Und die Stammzellbiologie strebt im Grunde genommen an, diese Produktion von unterschiedlichen Zellarten aus Vorläufern oder aus der Stammzelle selber zu verstehen, die Faktoren zu identifizieren, die für diese Differenzierungsschritte wichtig sind und gegebenenfalls auch diese Zellen herzustellen, und zwar im Labor. Und das ist dann ein Stichwort, das ist das Stichwort der regenerativen Medizin. Das heißt, Schaffung von Gewebeersatz aus Stammzellen. Das ist so ein bisschen ein Stichwort. Wir werden dazu noch einiges hören. Hier die einzelnen Begriffe, die in der Stammzellbiologie wichtig sind. Wir haben also zunächst die totipotenten Zellen. Das sind diejenigen, die alle Zellsorten erzeugen können, und per Definition ist die befruchtete Eizelle eine totipotente Zelle, das ist klar. Pluripotente Zellen sind nicht mehr differenzierungsfähig. Sie können zwar eine Vielzahl von Zellen erzeugen, aber möglicherweise nicht mehr alle. Allerdings gehören diese Zellen verschiedenen Keimblättern an. Und dazu möchte ich kurz erwähnen, dass während der Embryonalentwicklung 3 verschiedene Keimblätter gebildet werden, aus denen alle weiteren Organe entstehen. Für uns als Neurowissenschaftler ist das Ektoderm interessant und auch das Neuroektoderm, aus dem die Nervenzellen entstehen. Und eine pluripotente Zelle ist in der Lage, Zellen aus diesen verschiedenen Keimblättern zu machen. Sie könnte also zum Beispiel Zellen des blutbildenden Systems machen und Nervenzellen. Das wäre eine pluripotente Zelle. Und dann gibt es die multipotenten Zellen. Die stehen in der Hierarchie noch einmal eine Stufe weiter unten. Denn sie sind schon stärker festgelegt. Sie können Zellen eines Keimblatts oder Organs herstellen, aber nicht mehr die Zellen anderer Keimblätter. Das heißt, wir haben hier in dieser Hierarchie eine zunehmende Einschränkung, man könnte es auch positiv ausdrücken, eine zunehmende Spezialisierung der Zellen. Dementsprechend gibt es verschiedene Stammzellarten mit unterschiedlichen Potenzialen und das höchste Potenzial hat natürlich die befruchtete Eizelle, die als totipotent gelten muss, wie wir es gehört haben. Die embryonale Stammzelle, die in der Diskussion ist, aus verschiedenen Gründen, wir werden bestimmt darüber auch noch sprechen, die embryonale Stammzelle ist zumindest pluripotent. Sie kann also Zellen aus den unterschiedlichen Keimblättern machen. Die embryonale Stammzelle des Menschen lässt sich auf Totipotenz nicht überprüfen. Und das aus Gründen, die wir gleich nachvollziehen werden. In der Maus weiß man, dass embryonale Stammzellen totipotent sind, weil man aus diesen Zellen Gesamtorganismen erzeugen kann. Diese Schritte sind technisch in der Maus machbar. Sie dürfen im Menschen gar nicht erst versucht werden. Das ist gesetzlich verboten, das aus gutem Grund. Und infolgedessen können wir nicht sagen, ob diese embryonale Stammzelle des Menschen tatsächlich auch totipotent ist. Aber wir gehen davon aus, dass sie pluripotent ist. Dann haben wir die neurale Stammzelle, das ist die Stammzelle des Nervensystems. Oder auch die hämatopoetische Stammzelle, das ist die Stammzelle des blutbildenden Systems. Und wir gehen davon aus, dass diese Stammzellen multipotent sind. Das heißt, die neurale Stammzelle kann die Zellen des Nervensystems machen. Und diese Zelle hier kann die Zellen des blutbildenden Systems generieren. Diese hämatopoetische Stammzelle ist in der Öffentlichkeit auch bekannt. Stichwort Knochenmarktransplantation. Viele von Ihnen wissen vielleicht, dass im Falle von Leukämien das eine Methode der Behandlung ist, das erkrankte Knochenmark oder blutbildende System durch Bestrahlung zu zerstören und dann durch Transplantation von Knochenmark zu ersetzen. Diese Möglichkeit wird in Essen sehr intensiv auch verwendet. Es wäre also ein Beispiel auch für die Anwendung einer bestimmten Art von Stammzellen. Und das beruht darauf, dass man gezeigt hat, und auch im Menschen ist es so, dass eine einzelne Stammzelle hier ausreicht, um das gesamte blutbildende System zu regenerieren, wenn es einmal zerstört wurde. Und das ist die Basis für diese therapeutischen Eingriffe und auch im Übrigen aus meiner Sicht ein Beispiel dafür, wie fruchtbringend der Einsatz der Stammzellbiologie auch in der Humanbiologie sein kann. Gucken wir uns hier an, wie diese Stammzellen entstehen und welche Schritte sie durchlaufen. Wir fangen mit der befruchteten Eizelle an. Das sind die totipotenten Zellen. Es kommt dann zur Bildung des frühen Embryos durch Zellteilungen und dann zum Stadium der Blastozyste. Und diese Blastozyste enthält hier eine Gruppe von Zellen, die im Inneren der Blastozyste liegt. Im frühen Embryo und diese Gruppe bezeichnet man als die innere Zellmasse. Und aus dieser inneren Zellmasse kann man einzelne Zellen herausnehmen und aus diesen Zellen dann Kulturen machen. Und das sind die pluripotenten Stammzellen, die sehr stark diskutiert werden. Und diese pluripotenten Stammzellen lassen sich im Prinzip dann weiter differenzieren zu blutbildenden Zellen zum Beispiel oder zu Stammzellen des Nervensystems oder auch zu Stammzellen des Bindegewebes. Und in allen drei Bereichen gibt es eine Menge von möglichen Anwendungen dieser Differenzierungswege und dieser Zellpopulationen. Ich habe Ihnen schon beschrieben, dass man diese hämatopoetischen Stammzellen bereits benutzt. Allerdings gewinnt man sie dabei nicht aus dieser Quelle, sondern aus dem Knochenmark. Wie ist eigentlich der Weg gewesen vom Labor zur Stammzelle. Wie ist man dazu gekommen, an Stammzellen zu arbeiten? Ganz entscheidend für die Stammzellforschung waren die Erfolge der Reproduktionsmedizin. Die Reproduktionsmedizin ist ein Zweig der Medizin, der sich damit beschäftigt, Paaren, die Kinder haben wollen, den Kinderwunsch zu erfüllen, also möglich zu machen. Und im Zusammenhang damit hat man sehr stark Untersuchungen auch durchgeführt an Eizellen des Menschen und auch an Ansätzen zur Befruchtung von Eizellen in vitro. Das ist diese In-vitro-Fertilisierung. Und diese In-vitro-Fertilisierung beruht darauf, dass man eine einzelne Eizelle gewinnt und im Kulturglas dann mit Spermien inkubiert. Das ist diese In-vitro-Fertilisierung. Und anhand dieser elektronenmikroskopischen, rasterelektronenmikroskopischen Aufnahme sehen Sie, wie so eine Eizelle mit Spermien bedeckt wird in der Kulturschale und es erfolgt die Befruchtung der Eizelle in vitro. Und diese befruchtete Eizelle kann sich dann über verschiedene Stadien in der Kulturschale weiterentwickeln. Sie wird also zu einem frühen Embryo und man kann dann diesen frühen Embryo eine Zeit lang kultivieren und benutzen, um eine Schwangerschaft in Gang zu setzen. Das hier illustriert den Weg, der im Rahmen der Reproduktionsmedizin entwickelt worden ist. Zunächst kommt es durch hormonelle Stimulation zur Auslösung der Eizellenreifung und man macht das mit hormoneller Behandlung, auch mit dem Ziel, mehrere Eizellen zu generieren. Die werden dann aus den Ovarien entnommen mit einer Spritze hier und dann in ein Kulturgefäß, in ein Glas überführt. Und hier kann dann die Inkubation mit Sperma stattfinden. Und daraus entsteht dann ein früher Embryo in Kultur aus dieser befruchteten Eizelle und aus dieser befruchteten Eizelle werden dann durch Zellteilung mehrzellige frühe Embryonen. Und Sie sehen auch hier den Zeitablauf. Das dauert circa jeweils 24 Stunden. Das heißt, dass man von der Entnahme der Eizelle dann bis zur Entstehung eines frühen Embryos ein, zwei, drei Tage sich ja, vergehen lassen kann oder vergehen lassen muss. Und dann hat man hier den Punkt erreicht, an dem dieser frühe Embryo zurück übertragen werden kann, zum Beispiel in die Spenderin der Eizelle. Und dort kann es dann zur Einnistung des Embryos kommen und eben auch zur Schwangerschaft. Ja. Diese Techniken sind über Jahrzehnte systematisch entwickelt worden und sie lassen natürlich auch eine Reihe von Kombinationen zu. Zum Beispiel hier, das ist ja bekannt, man kann einerseits auf Spermien des Partners zurückgreifen, andererseits gibt es aber auch anonyme Donoren, das ist auch bekannt. Und es gibt eben auch Donor-Spermabanken, aus denen eben Spermien angefordert werden können, die man für eine solche Befruchtung nehmen kann, dann wäre dann in dem Fall die Hälfte der genetischen Information von der Trägerin der Eizelle, die andere Hälfte von einem unbekannten Spender. Das ist ein Weg, der beschritten wird. Also es gibt auch Ansätze, Eizellen von Spenderinnen zu gewinnen. Und es gibt dafür auch einen gesundheitspolitischen Markt, wenn Sie so wollen. Es gibt Befruchtungskliniken in London, bei denen man ein solches Verfahren beantragen kann und die Eizellen werden dann besorgt, teilweise in Europa. Es gibt also auch da Handelswege, es gibt auch da einen Markt. Ja, ich erwähne das nur, das sind Fakten. Ja, und man kann in der Tat Spendereizellen von anderen Trägerinnen bekommen und sie dann zum Beispiel mit dem Samen des Partners befruchten und daraus dann wiederum ein Embryo gewinnen, der implantiert werden kann. Umgekehrt gibt es das Konzept der armen Mütter, das heißt, dass junge Frauen befruchtete Embryonen von anderen austragen können, mit allen legalen Implikationen und ethischen Implikationen, die das hat. Das ist also der Ausgangspunkt dieser In-vitro-Befruchtung. Und der Embryo, der dabei entsteht, den sehen Sie hier, das ist so ein früher embryonaler embryonales Stadium und zu sehen hier diese frühen Embryonen hier als innere Zellmasse in dieser Blastozyste. Und das hier ist eine mikroskopische Aufnahme, die Ihnen einen solchen frühen Embryo zeigt. Das ist hier also diese Gruppe von Zellen, umgeben von dem Trophoblasten und der Zona pellucida. Und das ist ein Stadium, das Sie auch in der Kulturschale erhalten, wenn Sie eine In-vitro-Befruchtung einer Eizelle vorgenommen haben. Und diese Zellen, um diese Zellen geht es, diese Zellen lassen sich theoretisch aus so einem Embryo herausnehmen. Ja. Wir werden das gleich sehen. Das ist eine Entwicklung, die von einem amerikanischen Wissenschaftler gestartet wurde und die einen immensen Schub entwickelt hat im Forschungsfeld. Man kann das also machen und hierum ging ein Teil der ethischen Kontroversen hier in Deutschland, weil natürlich die Entnahme einer Zelle aus diesem Embryoblasten hier eine Zerstörung der Blastozyste bedingt. Und diese Zerstörung der Blastozyste wurde als ethisch nicht akzeptabel von vielen eingestuft. Und deswegen ist die Gewinnung von Zellkulturen aus diesen Zellen in Deutschland verboten gesetzlich. Die Entwicklungen, die diese In-vitro-Fertilisierung, damit alle Folgenschritte ermöglicht haben, wurden sehr stark beeinflusst von Robert Edwards. Er hat diese Strategie der In-vitro-Fertilisierung entwickelt. Das ist ein englischer Gynäkologe, der das gemacht hat. Und er hat 2010 dafür den Nobelpreis bekommen für diese bahnbrechenden Arbeiten. Er hat im Grunde genommen durch seine Arbeit vielen, vielen tausend Paaren die Elternschaft ermöglicht. Das ist die positive Seite. Aber andererseits hat es natürlich auch zur Folge gehabt, dass dieser Weg hier und die dazu erforderlichen Technologien nunmehr zur Verfügung stehen. Und das öffnet natürlich gewisse Potenziale und gewisse Möglichkeiten, die teils kontrovers diskutiert werden. Wir sind also hier bei dieser befruchteten Eizelle mit diesem frühen Embryo. Und das hier ist dieser Schritt, um den es geht. Das ist die Entfernung einer Zelle aus dem frühen Embryo. Und man kann mit einer solchen Zelle eine Kultur anlegen, das habe ich schon erwähnt. Andererseits ist es aber auch möglich, an diesen Zellen Diagnostik durchzuführen. Und das ist die sogenannte PID, Präimplantationsdiagnostik, weil die Diagnose genetischer Erkrankungen in diesem Stadium erfolgt, bevor das Embryo wieder zurückimplantiert wird in den Uterus. Ja, deswegen spricht man von Präimplantationsdiagnostik. Und das wiederum hat natürlich zur Folge, dass man an diesem Punkt hier entscheiden kann, ob man den Embryo will oder nicht. Ja? Und das ist der Punkt, der auch ethisch sehr stark debattiert wird in Deutschland. Die Frage ist aufgeworfen, ob man die Präimplantationsdiagnostik erlauben soll oder nicht. Und die Interessensverbände zum Beispiel von Menschen mit Behinderungen sind ganz stark dagegen, weil sie sagen, dass das im Prinzip ein diskriminierendes Verfahren ist. Ja? Gut, also man kann hier im Prinzip Chromosomenuntersuchungen durchführen und eben auch nach genetischen Markern schauen. Und das hier wäre dann der Schritt zur Einnistung des Embryos und dann eben zur Schwangerschaft. Alternativ könnte man natürlich auch einen solchen Embryo nehmen, um Gewebe zu gewinnen und Gewebe dann in der regenerativen Medizin einzusetzen. Das ist ein Schritt, den man auch als therapeutisches Klonieren bezeichnet. Das heißt, dass man hier ein Embryo nimmt und daraus dann eine Zellkultur gewinnt. Das ist in Deutschland verboten auch. Ja. Das heißt, im Augenblick verbietet das Embryonenschutzgesetz zumindest das therapeutische Klonieren, während bei der Präimplantationsdiagnostik die Diskussion ja im Gang ist. Es ist aber auf jeden Fall eine Debatte, die sich auf diesen Punkt hier bezieht. Was kann man jetzt an dieser Stelle noch machen über die Auslösung einer Schwangerschaft hinaus? In den Vereinigten Staaten gibt es eine große Zahl von sogenannten überzähligen Embryonen. Was sind überzählige Embryonen? Wenn man einen solchen Prozess durchführt und eine In-vitro-Fertilisierung vornimmt, wird man natürlich bestrebt sein, aufgrund der Belastungen, der Kosten und auch im Hinblick auf mögliche Erfolgsquoten, mehr als nur eine Eizelle zu entnehmen und mehr als nur eine Eizelle zu befruchten. Und das ist auch in der Tat der Fall. Es werden also mehrere Eizellen dann von einem Donor befruchtet. Und man bekommt dann natürlich möglicherweise mehr als ein Embryo. Und man will möglicherweise nur ein Embryo implantieren, ja, um eine Schwangerschaft dann in Gang zu setzen. Und das wiederum führt dann zu dem Phänomen der sogenannten überzähligen Embryonen. Denn all diejenigen, die nicht implantiert werden, sind ja überzählig. Die sind noch da. Und was passiert mit den überzähligen Embryonen? Die werden eingefroren. Und in den Vereinigten Staaten gibt es mehrere hunderttausend überzählige Embryonen. Man darf die ja auch nicht einfach zerstören, aufgrund der Logik, die ich schon eben erwähnt habe. Also Zerstörung dieses Embryos würde ja bedeuten, dass man ein frühes, potenziell menschliches Wesen vernichtet. Infolgedessen muss man diese überzähligen Embryonen auch aufbewahren. Ja, und man hat also eine große Zahl. In Deutschland ist der Trend eher der, dass man versucht, so viele Embryonen wie möglich zu implantieren. Das kann natürlich dann zu Mehrlingsschwangerschaften führen. Die Idee ist also, möglichst wenige überzählige Embryonen hier zu haben. In den USA war das anders, da hatte man viele. Und damit war im Prinzip die Möglichkeit gegeben, mit diesen überzähligen Embryonen zu experimentieren. Und das hat Jamie Thompson gemacht. Und das ist die Arbeit, die ich schon erwähnt habe. Die wurde 1998 in dem Magazin Science veröffentlicht, eine führende Wissenschaftszeitschrift. Und er hat gezeigt, dass man aus diesen Zellen, der inneren Zellmasse des frühen Embryos, Stammzelllinien gewinnen und auch in Kultur halten kann. Es ist also möglich, eine Stammzelllinie zu generieren und in Kultur zu vermehren. Und man kann diese Zellen einfrieren, auftauen und so weiter. Und man kann sie im Prinzip beliebig lange behalten. Das heißt also, dass er quasi unsterbliche Zelllinien aus diesen Embryonen generiert hat. Das Konzept ist hier gezeigt. Man nimmt die Blastozyste, also einen dieser überzähligen Embryonen, und entnimmt daraus dann die innere Zellmasse. Man erhält Stammzellen, die man kultivieren kann. Theoretisch ist es jetzt möglich, aus diesen kultivierten Stammzellen durch unterschiedliche Schritte verschiedene Gewebe zu generieren. Und diese Gewebe wären dann im Prinzip verfügbar, um damit dann zum Beispiel therapeutisch einzugreifen, zum Beispiel verlorenes Muskelgewebe zu ersetzen und so fort. Und eine solche Strategie würde auch als therapeutisches Klonen bezeichnet. Ja, das heißt also, man erzeugt Stammzelllinien, um Gewebe zu machen, um damit therapeutisch zu arbeiten. Das ist das Konzept des therapeutischen Klonen. Und dieses therapeutische Klonen könnte man theoretisch ja gezielt machen, indem man eben zum Beispiel frühe Embryonen gewinnt und daraus dann die entsprechenden Zelllinien und so weiter herstellt. Das therapeutische Klonen ist aber in Deutschland verboten. Das dürfen wir nicht machen, aber das Konzept ist da und in anderen Ländern ist das machbar. Im Prinzip könnte man also diese Gewebe dann nehmen, um sie als Spender zu benutzen für Transplantationsversuche. Zwar hätte man dann dieselben Probleme, die man auch hat, wenn man Organe transplantiert. Man muss also eine Übereinstimmung von Geber und Nehmer auf der Ebene der immunologisch relevanten Determinanten finden. Aber im Prinzip ist ein solcher Ansatz denkbar. Kommen wir damit zum nächsten Punkt, den ich ansprechen möchte. Das sind die klonierten Organismen. Auch ein Ansatz, den man auf der Grundlage dieser In-vitro-Manipulation von Embryonen und Eizellen angehen kann. Und unter klonierten Organismen versteht man, dass man die Erbinformation eines Gebers überträgt in eine Eizelle, der man vorher die eigene Erbinformation entnommen hat. Die Idee ist hier dargestellt anhand des berühmten Klonschafes Dolly. Ja, Dolly, haben Sie alle schon mal gehört, ist das erste klonierte Schaf in der Wissenschaftsgeschichte gewesen. Und dieses Experiment beruht auf einem älteren Experiment, das von Gurdon gemacht wurde, den werde ich noch einmal erwähnen. Gurdon hatte gezeigt, dass der Zellkern einer Eukaryoten oder einer menschlichen Zelle, Säugerzelle, der die gesamte Information eines Organismus enthält, jeder Zellkern enthält immer die genetische Information, umprogrammiert werden kann in der Form, dass die Zelle, um die es geht, eben nicht mehr eine spezialisierte Zelle X ist, sondern sich so verhält wie eine Stammzelle. Und das ist hier illustriert. Wir haben hier eine Situation, in der wir dann den Kern einer Eizelle entnehmen und dann ersetzen durch den Kern eines Donors. Und dadurch, dass wir das machen, indem wir also diesen Zellkern dann in die Donor-Eizelle geben, ist es so, dass wir quasi eine Eizelle bekommen, die nicht mehr die genetische Information des ursprünglichen Gebers der Eizelle enthält, sondern die genetische Information des Spenders des Kerns. Ja, wir kriegen also hier eine Eizelle und tauschen die Kerne aus, einfach ausgedrückt. Ja. Und das schwarze Schaf hier gibt die Eizelle und das weiße Schaf hier gibt den Kern. Und die Erbinformation des weißen Schafs wird jetzt in der Eizelle des schwarzen Schafs exprimiert und umgesetzt. Das ist ein sehr interessantes Experiment und es zeigt, dass die Eizelle selber viele Informationen enthält. Das ist aus verschiedensten Ansätzen bekannt. Das heißt, die Eizelle der Geberin, der Spenderin, enthält Informationen, die den Kern kontrolliert. Und diese Information sorgt dann dafür, dass der Kern dieser Spenderorganismen korrekt in dieser Eizelle umgesetzt und dann im Embryo dann weiter vermehrt wird. Und wenn man dann diesen Embryo in den Spender der Eizelle implantiert, kriegt ein schwarzes Schaf ein Nachkommen mit einem weißen Gesicht von der Gebermutter hier. Das ist also das berühmte Klonschaf und dieses Schäfchen hier hat die Information des weißgesichtigen Schafs, wird aber ausgetragen und die Eizelle stammt auch von diesem schwarzgesichtigen Schaf. Ja. Und die Idee ist nun, dass dieses Tier hier eine genetische Kopie von der Geber, von dem Geber ist. Ja. Und das Interessante daran ist natürlich, dass man im Prinzip solche Zellen und die Kerne auch aus älteren Zellen nehmen könnte, also aus älteren Organismen. Man könnte also ältere Tiere auf diese Weise klonieren und über diesen Weg quasi identische, genetisch identische Kopien generieren. Und deswegen gibt es speziell in der Tiermedizin ein großes Interesse an diesen Verfahren und die werden auch auf andere Organismen angewendet. Und Sie können sich vorstellen, dass das Klonieren von Tieren sehr, sehr interessant wird, auch kommerziell, wenn man Haustiere kloniert, also der Lieblingshund kloniert wird. Oder die Lieblingskatze kloniert hat. Die haben ja alle Lebenszeiten, die geringer sind als unsere Lebenszeiten. Und es gibt sehr oft eine starke emotionale Bindung des Besitzers an das Tier. Und da ist sicher auch die Bereitschaft vorhanden, wenn das angeboten wird, das eigene Lieblingstier sozusagen zu klonieren, damit man seinen gewohnten Begleiter kontinuierlich hat. Das Problem ist nur, dass diese Tiere nicht vollständig gesund sind. Sie haben eine kürzere Lebensspanne. Und das hängt möglicherweise damit zusammen, dass die Reprogrammierung der Kerninformation nicht so absolut treffsicher funktioniert, wie sie im Geber hier exprimiert worden ist. Und das ist das Problem der sogenannten Epigenetik. Darauf werde ich nochmal zurückkommen. Nun gibt es also Versuche, diese Klonierung auch in anderen Organismen durchzuführen. Es ist beim Hund gelungen und das ist natürlich aus Gründen, die wir eben erörtert haben, für viele interessant und auch für die Tierzucht interessant. Und es gibt natürlich jetzt konzeptuell die Überlegung, dass man solche Experimente auch mit menschlichen Eizellen machen könnte. Und hier wäre dann die Idee die, dass wir per Analogie von einer Geberin die Eizelle bekommen. Und ich habe Ihnen ja gezeigt, dass das möglich ist, das zu tun. Und dass man diese Eizelle enukleiert, das heißt den Kern entfernt, dann hat man quasi die Eizelle ohne Kern. Und dann mit der Kernzelle, mit Kernmaterial einer Geberzelle aus einer Spenderin verknüpft, daraus ein Embryo bekommt. Das ist im Prinzip dieselbe Kaskade von Schritten. Und dann hier ein Embryo hat, der genetisch mit dem Geber des Kerns identisch ist. Und das wäre die Konzeption des Klonierens eines Menschen. Ja, das ist also die Theorie dazu. Und man würde sich dann vorstellen, dass man einen solchen Embryo dann austragen lässt und dann bekommt man hier ein Kind, das analog zu der Geschichte von Dolly eben von dem Geber des Zellkerns stammt. Es wäre ein klonierter Mensch. Es ist klar, dass diese Ansätze gesetzlich verboten sind. Ich kenne auch niemanden, der so etwas machen will, aber konzeptuell ist der Unterschied zwischen der Klonierung eines Hundes oder der Klonierung eines Menschen auf dieser Ebene, wenn man sich das als Schema anschaut, gar nicht so groß. Und eine Idee ist natürlich, dass man über diesen Weg einem Menschen, der Gewebe benötigt, passendes Gewebe produzieren könnte, indem man eben eine Klonierung seiner Erbinformation über diesen Weg vornimmt. Nicht mit dem Ziel, ein Kind zu generieren, sondern mit dem Ziel, Gewebe zu generieren. Und das wäre auch ein Ansatz, den man als therapeutisches Klonieren bezeichnen kann. Und ein koreanischer Forscher hat eine Arbeit veröffentlicht, in der behauptet hat, dass ihm das gelungen ist. Das war der Wang, das ging durch die Nachricht, manche erinnern sich vielleicht. Später stellte sich heraus, dass das gefälscht war, das Material. Aber es zeigt, dass es jemand versucht hat. Die Eizellen im Übrigen bekam Herr Wang in seinem Labor von seinen Doktorandinnen gespendet. Ja. Das hat man noch nicht systematisch untersucht, weil man im Augenblick ja gar keine Möglichkeiten hat mit diesem. Der Bericht, der da war, war ja gefälscht. Ja, insofern kann man die Frage jetzt nicht beantworten. Ja. Aber das ist ein Konzept, das mit diesen Techniken zusammenhängt, und zu sehen, dass es Methoden sind, die quasi Aspekte der Embryologie und Aspekte der In-vitro-Medizin der Fertilisierung miteinander verbinden. Was ist nun erlaubt in Deutschland? Ist erlaubt, die Oozyten zu gewinnen, die In-vitro-Fertilisierung, klar, die Implantation von Embryonen, das alles im Rahmen von gewünschter Elternschaft und natürlich auch das Einfrieren humaner Embryonen. Wie ich schon sagte, es gibt auch bei uns in den Tanks der entsprechenden Kliniken eine Menge eingefrorener Embryonen. Verboten dagegen ist die Gewinnung von Zelllinien aus den humanen Embryonen. Erst recht verboten ist die Klonierung humaner Embryonen, also das Schema, das ich eben gezeigt habe. Und damit ist das therapeutische Klonieren, also das Klonieren von Menschen, Material mit dem Ziel, therapeutisch einzugreifen, ebenfalls verboten. Und bei uns ist auch verboten, das Interspezies-Klonieren. Was soll man sich unter Interspezies-Klonieren vorstellen? Wenn wir uns jetzt einmal vor Augen führen, was wir bisher gehört haben, ist ja klar, man kann Eizellen entnehmen, man kann sie befruchten, man kann das in vitro machen, man kann das mit Tierzellen machen, etc. Theoretisch könnte man sich vorstellen, dass man Eizellen von einem Organismus nimmt und die Kerne von einem anderen Organismus nimmt. Nach diesem Schema zum Beispiel Eizellen der Kuh nimmt in vitro und dann mit Material aus menschlichem Ursprung, zum Beispiel durch Kerntransfer, verändert. Dass man also dieses Experiment des Klonierens mit Hilfe von leichter zu gewinnenden Spenderzellen, nämlich eben Eizellen der Kuh, vornimmt. Es gibt ja in der Veterinärmedizin und auch in der Zucht gibt es ja zahllose Ansätze, Sperma zu gewinnen, Eizellen etc., sodass also auf der Ebene diese Möglichkeit besteht. Man könnte theoretisch dann aus solchen frühen Embryonen Gewebe gewinnen, das man für regenerativ-medizinische Zwecke einsetzen könnte. Der Vorteil einer solchen Strategie liegt darin, dass das genetische Material aus dem Patienten stammen kann. Man könnte also personengerecht Gewebebanken anlegen, um daraus dann Gewebe zu generieren, die man zum Beispiel dann zurücktransplantieren könnte. Die wären genetisch passfähig sozusagen, also auch immunologisch passfähig. Diese Strategie ist in Deutschland verboten, aber in England darf das gemacht werden. Und dort ist es erlaubt, mit Kernen aus menschlichen Zellen, Eizellen, also Oozyten der Kuh, zu transformieren und daraus dann Stammzelllinien und Stammzellen zu gewinnen. Und das ist eine Strategie, die man eben im Rahmen auch der Organverknappung für die Transplantationsmedizin und so weiter unter diesem Blickwinkel diskutiert in England. Gut, gucken wir uns noch einmal an, welche Möglichkeiten es für diese Stammzellen gibt. Es gibt also im Prinzip die Möglichkeit, auf verschiedenen Wegen Kerne in Empfängereizellen zu überbringen und daraus dann letztendlich diese Stammzelllinien zu gewinnen. Und die Ziele, die damit verknüpft sind, liegen einmal in der Entwicklung von Modellen für Krankheitsprozesse. Man könnte zum Beispiel bei vermuteten genetischen Erkrankungen das Kernmaterial nehmen und daraus dann durch Umprogrammierung einer Eizelle Gewebe gewinnen und dann die Krankheitserstehung in der Kultur anschauen. Man könnte daraus Modelle für pharmakologische Therapien entwickeln. Deswegen gibt es auch in der Biotechnologie ein immenses Interesse an diesen Ansätzen, weil man natürlich dann viele Medikamente direkt an kranken Zellen und Geweben des Menschen in Kultur testen könnte. Und im Kontext der regenerativen Medizin die Absicht, eben defekte oder gestorbene Zellen zu ersetzen durch Zellen, die auf diesem Wege gewonnen wurden. Wie kann man sich jetzt diese Zellen vorstellen? Das hier ist ein Beispiel, ein kleiner Film, der das zeigt. Das wäre also eine embryonale Stammzelle. Man kann daraus Blutzellen gewinnen, Nervenzellen gewinnen oder auch Muskelzellen gewinnen. Und hier sehen Sie ein Beispiel von einer embryonalen Stammzelle, aus der Muskelzellen generiert worden sind. Und wenn man diese Zellen dann in Kultur entwickelt und dort anschaut, da sieht man schon, die sehen ein bisschen anders aus als die Umgebung. Wenn man sich diese Zellen jetzt anguckt, sieht man, dass sie kontrahieren. Sie beginnen also zu schlagen, rhythmisch, in der Kulturschale. Und in diesem Fall wurden Muskelzellen des Herzens gewonnen, die man hier mit einem besonderen Trick sichtbar gemacht hat, indem ein herzmuskelspezifisches Gen mit einem Leuchtprotein verknüpft wurde. Und Sie sehen, dass diese Zellen hier sehr schön schlagen. Und es ist offenkundig, dass man diese schlagenden Herzzellen des Menschen zum Beispiel sehr gut verwenden könnte, um Herzinfarktwunden zu reparieren. Denn im Fall des Herzinfarktes sterben die Muskelzellen ab und was bleibt, ist Bindegewebe, sodass nach einem Herzinfarkt ja auch die gesamte Mechanik des Herzens verändert ist. Und da sieht man Ansätze, wie man daraus möglicherweise mit Hilfe von Stammzellen Kardiomyozyten gewinnen kann. Auf der Basis von entwicklungsbiologischen Studien in der Entwicklungsbiologie und Embryologie hat man eine ganze Reihe von Faktoren identifiziert, und das im Rahmen der Grundlagenforschung, die notwendig sind, um aus solchen Zellen bestimmte Zellsorten zu machen. Also dieses Problem der Differenzierung. Ich habe eine Zelle, die alles kann, jetzt will ich eine Zelle, die zum Beispiel Insulin macht. Wie geht der Weg? Dieses Problem ist über Jahrzehnte in entwicklungsbiologischen Labors von zahllosen Arbeitsgruppen systematisch untersucht worden. Und die immensen Fortschritte in der Molekularbiologie haben es dann möglich gemacht, die Faktoren, die nur in winzigsten Mengen vorkommen, in winzigen kleinen Embryonen, zu identifizieren und zu charakterisieren. Wir wissen jetzt, welche Cocktails wir sozusagen benutzen müssen, um aus diesen Zellen bestimmte Sorten von Zellen zu erzeugen. Und Sie sehen hier, dass es zum Beispiel möglich ist, Fettzellen zu generieren. Man kann Nervenzellen herstellen aus diesen Zellen. Man kann auch Riesenfresszellen des Abwehrsystems erzeugen, Muskelzellen der glatten Muskulatur und auch andere Zellen des Nervengewebes. Und dieser Katalog lässt sich noch verlängern. Und ich zeige es nur, um zu illustrieren, dass man inzwischen eine Menge weiß darüber. Und zwar dank der Grundlagenforschung in der Embryologie. In einer Zeit, als noch niemand über Stammzellen geredet hat, wurde das aus rein theoretischem Interesse aufgearbeitet. Und Sie erkennen, dass wir Zellen aus den drei Keimblättern generieren können. Und dieses Wissen kann jetzt angesetzt werden, um hier aus diesen embryonalen Stammzellen diese einzelnen Zellsorten zu bilden. Wie sind nun die gesetzlichen Regeln zur Arbeit mit embryonalen Stammzelllinien aktuell? Humane Stammzelllinien dürfen in Deutschland nicht hergestellt werden. Das habe ich Ihnen schon gesagt. Grund ist, dass der Blastozystenembryo zerstört werden muss, um die innere Zellmassenzellen zu entnehmen. Das ist bei uns nicht erlaubt. Trotzdem gab es natürlich ein Gefühl dafür, dass man unter Umständen sich auch großer Möglichkeiten begibt, wenn man die Arbeit an diesen Zellen generell verbietet. Und deswegen hat man einen Kompromiss gefunden und gesagt, wir dürfen mit importierten Zelllinien arbeiten. Die sind dann anderswo gemacht worden, nicht bei uns. Und deswegen haben wir dieses große ethische Problem nicht. Wir benutzen also die Zellen, die von anderen gemacht wurden. Und dann gab es den berühmten Stichtag. Und zunächst war es so, dass die Zellen vor dem 1. Januar 2002 generiert worden sein mussten. Und diese Regelung hat sehr lange angehalten, bis dann im April 2008 ein neuer Gesetzentwurf eingebracht wurde von Herrn Röspel, der SPD. Und da wurde dann der Stichtag verschoben. Und diese Stichtagverschiebung war ein Kompromiss, der dann gebildet wurde. Grund war, dass man inzwischen erkannt hat, dass bei diesen frühen Stammzelllinien tierische Kontamination vorhanden sind. Man wollte also nicht mehr mit solchen Zellen arbeiten, in denen tierische Komponenten waren. Und die später gemacht wurden, sind besser. Deswegen hat man den Stichtag verschoben. Trotzdem ist die Arbeit mit diesen Zelllinien antrags- und genehmigungspflichtig. Man muss also einen Antrag beim Bundesgesundheitsamt stellen. Und bis zu dieser neuen Regelung war das Gesetz strafbewehrt. Das heißt, Wissenschaftler, die sich nicht daran gehalten haben oder die mit anderen zusammengearbeitet haben, die mit solchen Zellen gearbeitet haben, konnten theoretisch ins Gefängnis kommen für diese Arbeit. Und es galt eben, wie gesagt, auch für deutsche Wissenschaftler in internationalen Kooperationen. Wir dürfen auch nicht mit Zellen arbeiten, hier in Deutschland, die nach diesem Zeitpunkt gewonnen worden sind. Und ich müsste mich versichern, dass andere, mit denen ich kooperiere, das nicht tun, weil ich damit ja quasi dann einen Gesetzesbruch begehen würde. Es gibt dazu noch weitere Positionen, und zwar hat sich das in der Diskussion gezeigt. Es gibt eine erhebliche Gruppe, die für eine komplette Streichung des Stichtages ist. Und Sie sehen, dass es sich um eine parteiübergreifende Gruppe von Abgeordneten handelt. Es gab dann die Idee, den Stichtag zu verschieben. Der Kompromiss, der schließlich angenommen wurde. Und dafür hat sich unsere Bundeskanzlerin ausgesprochen und auch Frau Schawan sowie Bischof Huber von der EKD. Und das hat natürlich einen großen Einfluss gehabt, sodass also im Grunde genommen in diesem protestantischen Milieu, kann man sagen, im protestantischen Bildungsmilieu, diese Idee der Verschiebung des Stichtages als Kompromiss entstanden ist. Das ist eine Position, die aus der katholischen Kirche sehr stark kritisiert wurde, insbesondere von Kardinal Meißner, der ja vielen hier bekannt ist, der ist ja in Köln. Und es gab auch andere Positionen, wie zum Beispiel die, den Import embryonaler Stammzellen generell zu verbieten, das heißt diese Forschung insgesamt zu verbieten. Und auch die Idee, die Rechtslage so beizubehalten. Sie sehen also, dass das ein parteiübergreifend konfliktbeladenes Thema ist, wo es unterschiedliche Meinungsbildungen gibt, von der völligen Freigabe einerseits bis zum völligen Verbot andererseits. Und in dieser Atmosphäre war natürlich die Verschiebung des Stichtages ein Kompromiss, auf den sich die Mehrheit des Bundestages einigen konnte. Und das ist die Situation, die wir aktuell haben. Ja, bitte. Das kann ich nicht wirklich sagen. Ich meine, im Fall von Kardinal Meißner ist es klar, aber wie das jetzt mit Abgeordneten der FDP zum Beispiel aussieht, aus welchen Gründen, ob es religiös oder ethisch und so weiter. Ja, also man würde, aber auch in der CDU gibt es Kräfte, die für eine komplette Streichung des Stichtages waren. Ja, also das ist schon so, dass es. Ja. Gut, welche Anwendungen, damit kommen wir zum Fall der Neurobiologie, was kann man sich vorstellen? Und ich möchte ganz kurz ein Beispiel nennen, viele von Ihnen kennen das. Parkinsonismus, eine Erkrankung, die mit fortschreitender Bewegungseinschränkung, mit Einschränkung der Mimik und mit Ruhe, Tremor verbunden ist. Berühmtes Beispiel ist Muhammad Ali, der früher mal ein berühmter Boxer war, als ich jung war. Ein anderes Beispiel ist der vorhergehende Papst, der auch an Morbus Parkinson gelitten hat. Und die Ursache für den Parkinsonismus ist der Verlust einer bestimmten Gruppe von Nervenzellen, die sogenannte schwarze Substanz. Die wird so genannt, weil schon in frühen Anatomen aufgefallen ist, dass im Gehirn da Regionen auftauchen, die gefärbt sind. Und die hier sind schwarz gefärbt, deswegen wird diese Region als Substantia nigra von den frühen Anatomen bezeichnet. Und man kann sehen, dass diese schwarze Substanz verschwindet im Fall von Parkinsonismus. Es handelt sich also um eine sehr umschriebene Gruppe von Nervenzellen. Und deswegen war schon früh eine Idee die, dass man möglicherweise versuchen sollte, diese Zellen zu ersetzen, um die Symptome der Erkrankung zu bekämpfen. Und das hier zeigt Ihnen ein Beispiel, wie so etwas geschehen kann. Man hat hier diese Zellen implantiert und diese Zellen, die implantierten Zellen dieses Typs, wachsen in der Tat an und sind aktiv. Das kann man mit diesen speziellen Methoden der Positronen-Elektronentomographie, also PET-Methoden, zeigen. Natürlich fragen Sie sich jetzt, wo kommen diese Zellen eigentlich her? Ja, sie kommen aus abgetriebenen Embryonen. Und man braucht für eine solche Operation ca. 15 embryonale menschliche Gehirne. Ja, das sind Forschungsansätze, wie sie in Schweden und England verfolgt werden. Und es ist natürlich klar, wenn ich Ihnen das jetzt so sage, dass das auch wiederum ethisch kontrovers diskutiert werden kann. Das ist aber ein Ansatz, der im Prinzip funktioniert. Und aufgrund der ethischen Probleme, die mit den Geberorganismen verknüpft sind, hat man jetzt das Konzept entwickelt, dass man doch vielleicht über die embryonalen Stammzellen gehen könnte und versuchen könnte, aus diesen embryonalen Stammzellen diese sogenannten Dopaminergen, das ist also der Botenstoff, Nervenzellen der schwarzen Substanz zu generieren. Und in der Tat ist es möglich, aus diesen embryonalen Stammzellen solche Nervenzellen zu erzeugen. Auch Ergebnis von jahrzehntelanger mühsamer Grundlagenforschung. Man hat hier mehrere Faktoren identifiziert, mit denen man diese Zellen behandeln kann. Man kriegt dann diese Nervenzellen der schwarzen Substanz. Und man kann in der Tat zeigen, dass in einem Tierversuch, zum Beispiel mit Ratten, bei denen die schwarze Substanz zerstört worden ist, diese Zellen nach Implantation einwachsen und die Symptome lindern. Das heißt, man hätte jetzt theoretisch eine Alternative zu den embryonalen Gehirnen von Abtreibungsföten. Ja? Man könnte also im Prinzip den Weg über die embryonalen Stammzellen gehen. Allerdings gilt auch hier wieder das Problem der immunologischen Inkompatibilität, die in diesem Fall stören könnte. Ein weiterer Punkt, wo man Stammzellen einsetzen könnte, betrifft Rückenmark. Querschnittslähmung ist allen ein Begriff, ist eine der häufigsten Ursachen für Berufsunfähigkeit bei jüngeren Erwachsenen und beruht auf der Durchtrennung des Rückenmarks. Die Nervenbahnen sind unterbrochen und die Idee ist dann, dass man durch Implantation von Stammzellen die Regeneration fördern kann. Einmal dadurch, dass man das Wachstum der Axone fördert, also der Nervenbahnen, indem man die Bildung der Myelinhülle, die Isolierung der Nervenbahnen befördert oder auch das Überleben der Nervenzellen stärkt. Und ein solcher Ansatz aufbauend auf embryonalen Stammzellen ist in den USA im Gang in der Klinik. Ja, das heißt, es ist gemacht worden, es wird untersucht, man schaut, ob es funktioniert. Das sind erste Tests. Das heißt, auch hier sind wir weit weg inzwischen von der reinen Grundlagenforschung. Es geht bereits in die Anwendung. Aber auch hier benötigt man natürlich die embryonalen Stammzellen als Ausgangspunkt. Nun hat man in der Diskussion gehört, warum nehmen wir nicht adulte Stammzellen anstelle von embryonalen? Dann haben wir nicht dieses Problem mit den embryonalen Stammzellen. Gibt es eine Reihe von Gründen, warum das schwierig ist? Zwei, ist es richtig, dass die meisten Organe Stammzellen enthalten, die multipotent sind, also die Organe regenerieren können. Aber sie wachsen sehr, sehr langsam und sie sind sehr selten und sie sind sehr schwer zu finden. Und deswegen ist es sehr schwer, damit etwas zu machen. Und in dieser Situation kam dann die auch im letzten Winter, also im Dezember, honorierte Arbeit, die Entdeckung von Gurdon und Yamanaka, die 2012 den Nobelpreis dafür bekommen haben, dass sie eine weitere Option eröffnet haben durch ihre Forschung. Gurdon war derjenige, der gezeigt hat, dass man Zellkerne von erwachsenen Zellen in eine Eizelle implantieren kann und reprogrammieren kann. Das war sein Beitrag. Und er hat gezeigt, dass man durch vier Faktoren aus adulten Zellen Stammzellen machen kann. Und das kann man hier illustrieren. Also die Idee, dass man durch die Reprogrammierung von adulten Zellen so etwas wie einen Jungbrunnen hat. Das ist dieses schöne Bild von Cranach, das Sie in der Staatsgalerie in Berlin sehen können, wo hier die älteren Menschen in einen Jungbrunnen kommen und dann fröhlich und gut gelaunt rauskommen, sich schick anziehen und Partys feiern. So hatte man sich damals den Jungbrunnen vorgestellt. Also eine sehr optimistische Sicht der Dinge. Und die Vorstellung ist jetzt die, dass man die adulten Zellen zu Stammzellen zurückverwandelt. Und diese Methode kann man in der Tat einsetzen. Die wurde von seiner Arbeitsgruppe in Japan entwickelt. Und man spricht dann von induzierter Pluripotenz, IPSC, Induced Pluripotent Stem Cells. Und es hat sich dann in der Szene inzwischen ein neues Verb gebildet daraus, nämlich wenn man aus einer Hautzelle zum Beispiel eine Stammzelle macht mit der Technik, spricht man von Ipsen für Induced Pluripotency. Und die Idee ist die, dass man mit vier Faktoren, die er identifiziert hat, durch Behandlung von ausgewachsenen Hautzellen Stammzellen erhält, die dann eben diese typischen Wachstumsmotive zeigen, die wir eben aus diesen embryonalen Stammzellen kennen. Sind also vier Faktoren ausreichend, um das zu erzielen. Problem ist hier, dass diese Faktoren teilweise aus sogenannten Krebsgenen gewonnen worden sind. Das heißt also, man will die nicht unbedingt dauerhaft in seinem Körper haben, aber es gibt mittlerweile Ansätze, dass man ohne die Übertragung dieser Gene auskommen kann. Sie können sich vorstellen, dass das jetzt eine immens aktive Forschungsrichtung ist. Das Konzept, das sich daraus entwickelt, ist hier gezeigt. Man kann eine Hautbiopsie machen, also eine kleine Gewebeprobe entnehmen, die Zellen der Haut kultivieren und dann reprogrammieren und dann in Kultur aus diesen reprogrammierten Zellen verschiedene Zelltypen machen, zum Beispiel Nervenzellen. Wenn der Patient an einer chronischen Erkrankung des Nervensystems leidet, könnte man hier ein Krankheitsmodell entwickeln, diese Nervenzellen in der Kultur angucken und sozusagen die Krankheitsentwicklung in der Kultur anschauen. Alternativ könnte man natürlich auch hingehen und versuchen, diese Zellen zu behandeln und dann zu reimplantieren, um die Defekte zu lösen. Das sind so Gedankenspiele. Und wenn Sie an Parkinson denken, das wäre zum Beispiel ein interessanter Weg, um verloren gegangene Zellen in einem Ansatz der regenerativen Medizin zu ersetzen. Und das hier zeigt noch einmal konzeptuell die Strategie, wie man da vorgeht. Man hat also die Hautzellen, die Reprogrammierung mit vier Faktoren, die pluripotenten Stammzellen und dann daraus dann die einzelnen Gewebe für die regenerative Medizin. Man hat Modelle für Krankheiten in Kultur, man kann Tests durchführen in Tiermodellen, um zu gucken, ob die Ansätze funktionieren. Also das ist so ein bisschen jetzt das Denken, das sich in der Richtung entwickelt hat. Und man würde quasi dadurch, dass man diesen Weg geht, den Rückgriff auf embryonale Zellen des menschlichen Embryos umgehen. Das ist so ein bisschen die Idee. Wie sind die aktuellen Rechtsentwicklungen der Europäischen Union? Es gibt eine Aktion, die aus verschiedenen Parteien unterstützt wird, die darauf aus ist, die Arbeit mit menschlichen Embryonen und Stammzellen generell aus der Forschungsförderung der Europäischen Union zu streichen, in Anbetracht der Tatsache, dass die öffentliche Förderung der Forschung sowieso abnimmt, aus finanziellen Gründen zurzeit, wäre das eine erhebliche Einschränkung. Also es gibt schon diesen Versuch auf europäischer Ebene, Stammzellforschung zu unterdrücken. Interessant ist, dass im Gegenzug in Frankreich zurzeit unter der sozialistischen Regierung eine Gegenbewegung in Gang ist und dort wird Frau Le Morton dahingehend zitiert, dass Frankreichs Bioethikgesetz zurückgeblieben sei. Dieses Stück Materie, und damit meint sie die Stammzellen, sollte den Wissenschaftlern und der Biotechnologie nicht entgehen. Das heißt, da gibt es also einen genau entgegengesetzten Standpunkt, eine entgegengesetzte Position. Wie sieht es in England und in den USA aus? Interessanterweise gibt es in England und in den USA keine allgemein verbindliche Gesetzgebung zu diesem Punkt. Die haben ja auch eher ein Rechtssystem, das auf Pfeilen basiert. Aber es gibt eine sehr starke Kontroverse um die Frage, ob die Forschung öffentlich gefördert werden soll. Und unter Bush Junior wurde die Förderung sehr stark eingeschränkt. Und Obama hat dann nach seinem Amtsantritt diese Einschränkungen aufgehoben. Aber ein wichtiger Richter hat wiederum den Beschluss zur Freigabe der Mittel durch Obama, hat er wiederum aufgehoben. Ja, sodass also auch dort die Auseinandersetzung zwischen verschiedenen gesellschaftlichen Gruppen vorangeht. Allerdings ist es so, dass da es keine allgemeinverbindliche Gesetzgebung gibt, es doch so ist, dass auf der Ebene der Privatfirmen einiges gemacht wird. Und die Firma Geron ist diejenige, die sich mit diesen Rückenmarksversionen beschäftigt. Da ist der aktuelle Stand, dass das Trial, also dass diese Versuchsreihe vor kurzem abgebrochen wurde, aber es gibt eine Menge Aktivität, diese Aktivitäten der Firma unter einem neuen Dach fortzuführen. Und mit diesem kurzen Abriss der aktuellen Lage möchte ich auch meine Ausführungen beenden und die Diskussion eröffnen. Ich danke Ihnen allen für Ihre Aufmerksamkeit und Ihre Geduld. Vielen Dank.